Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie im Admedikum MVZ in Bad Homburg und heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil von Depressionen. Zu Gast ist eine Kollegin aus Bamberg, ihr Name ist Julia Schröder und sie ist Psychologin. Hallo Julia.
Hallo Elli.
Julia, könntest du erstmal ein bisschen über dich erzählen, weil du hast ja eine ganz spezielle Ausrichtung als Psychologin.
Genau, also ich habe mich spezialisiert auf die Themen Resilienz und Stressmanagement, also vor allem auf den präventiven Bereich. Und da mache ich verschiedene Formate, also einerseits Workshops für Gruppen, dann 1:1 Gespräche, aber auch Online-Kurse zum Beispiel.
Jetzt hast du schon das Wort Resilienz verwendet. Ja? Das ist für dich und mich total klar, was das ist. Könntest du noch mal kurz erzählen, was es denn auch in Nicht-Fachchinesisch wäre?
Genau, also beim Wort Resilienz geht es um die Fähigkeit, mit Krisen erfolgreich umzugehen. Also wenn man eine stressige Phase hat, dass man die erfolgreich bewältigt und sich danach auch gut davon erholt. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Druckfeder aus Metall. Wenn man die zusammendrückt, geht sie zusammen und inwiefern geht sie danach wieder auseinander? Also die Menschen werden zum Beispiel von Stress bedrückt in der Phase und dann ist die Frage, gehen sie wieder komplett auseinander wie eine Feder oder bleiben sie zusammengestaucht? Und eine resiliente Person wäre jemand, der dann quasi als Feder wieder komplett auseinandergeht und danach psychisch immer noch gesund ist.
Also im Prinzip eine sehr flexible Feder.
Genau.
Das wäre sehr schön. Okay. Alina hat ja schon im ersten Teil Depression mit mir über die Grundlagen von Depression erzählt. Da gehen wir jetzt gar nicht so drauf ein, sondern wir beschäftigen uns heute, wie verhindern wir Depressionen durch diese Resilienz? Könntest du uns vielleicht nochmal erzählen, wer denn von Depressionen besonders gefährdet ist?
Ja, also da gibt es verschiedene Risikogruppen. Und zwar zum Beispiel Menschen, die in der Familie auch schon Leute hatten, die an Depressionen erkrankt sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch daran zu erkranken. Aber das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, also es ist dann nicht in Stein gemeißelt. Andere Risikofaktoren sind zum Beispiel, wenn man eine andere psychische Störung hat, wie zum Beispiel eine Angststörung, da ist das Risiko, an Depressionen zu erkranken, auch größer. Oder wenn man einem Trauma ausgesetzt war, dann kann es auch dazu führen, dass man depressiv wird im Nachgang. Oder wenn man sozialer Isolation ausgesetzt ist, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Phase, haben wir ja auch häufig miterlebt, dass Menschen sozial isoliert waren und sehr darunter gelitten haben. Ein weiterer Risikofaktor ist zum Beispiel chronischer Stress. Wenn man über einen längeren Zeitraum viel Stress erfährt und keine Möglichkeit hat, sich davon zu erholen, dann ist es einfach so, dass die Stresshormone dauerhaft den Körper fluten und es kann auch zu einer Erhöhung vom Risiko, an Depressionen zu erkranken, führen. Aber es gibt auch noch weitere Faktoren, also es ist eine ganze Liste, zum Beispiel Bewegungsmangel ist auch nicht gut. Oder eine Ernährung, die nicht gesund ist. Oder auch das Geschlecht. Also es erkranken ungefähr doppelt so häufig Frauen an Depressionen wie Männer.
Also ich höre daraus, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Da gibt es nicht einen Faktor, der die Depression macht, sondern es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Ursachen.
Genau, das ist immer so ein multifaktoriell bedingtes Konstrukt.
Jetzt du als Psychologin, wie kriegst du denn raus bei einem Patienten, was denn die Ursache war oder kriegt man das überhaupt raus?
Das kriegt man gar nicht immer raus. Also man kann darüber reden, wie die Vergangenheit war, wie die Kindheit war oder wie die letzten Jahre waren. Aber es ist gar nicht immer so, dass man die eine Ursache findet, wo man es dann genau weiß. Es geht dann häufig einfach darum, wie gehe ich damit um und wie kann ich in Zukunft Schritte in die Wege leiten, die mich da wieder rausholen.
Kannst du jetzt schon so ein paar Tipps für solche Schritte, die du erwähnt hast, geben?
Ja, also es gibt verschiedene wichtige Bereiche, mit denen man sich beschäftigen kann. Also ein ganz wichtiger Bereich ist das Thema Wertearbeit. Also dass man irgendwann dazu kommt, dass man werteorientiert lebt. Also dass man genau herausfindet, was ist mir wichtig im Leben und wie kann ich mein Leben danach ausrichten. Weil häufig kommen Menschen zum Beispiel in die Psychotherapie, die Depressionen haben, weil sie irgendwie den Kontakt verloren haben zu den Dingen, die ihnen eigentlich wichtig sind. Und das führt dazu, dass viele Stresshormone ausgelöst werden, dass man sich nicht so erfüllt fühlt. Und wenn man dann eben den Kontakt zu den Werten wiederherstellt und Aktionen plant, die den Werten entsprechen, also zum Beispiel, wenn mir Kreativität wichtig ist und ich dann ein Hobby etabliere, wo ich dem nachgehen kann, dann führt es dazu, dass ich mich wieder erfüllter fühle, dass Lebensfreude aufkommt und ich mehr Sinn erleben habe. Aber das ist nur ein Bereich. Also es gibt ganz viele Bereiche. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel Selbstfürsorge. Da wäre es ein gutes Ziel, der Selbstfürsorge einen festen Platz im Alltag einzuräumen, weil das kann man sich so vorstellen wie eine Waage. Auf der einen Seite sind die ganzen Pflichten, die wir haben im Beruf oder im Privatleben. Und auf der anderen Seite muss es auch andere Sachen geben, die einem Kraft geben, also die angenehm sind. Und das sollte sich so ein bisschen die Waage halten. Also wie ein Handy-Akku, den man auch immer wieder aufladen muss, ist es auch bei uns so, dass wir darauf achten sollten, immer wieder auch Kraft zu tanken, um den ganzen Anforderungen gerecht werden zu können.
Also nicht nur immer geben, 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 sondern auch was für sich tun. Also in dem Fall kann man wirklich nehmen, das, was man braucht.
Genau. Mhm. Dann ein anderer Bereich ist das Thema mit dem chronischen Stress, dass man das vermeidet. Da gibt es dann verschiedene Stressmanagement-Kompetenzen. Also beim Stress gibt es 3 verschiedene Bereiche. Das eine ist das instrumentelle Stressmanagement. Da geht es um Probleme, die wirklich lösbar sind, dass man sich dem systematisch annähert und versucht, es zu lösen. Dann bei den Problemen, die nicht lösbar sind, geht es dann teilweise darum, die eigene Einstellung zu verändern. Also dass ich zum Beispiel meine Ansprüche reduziere und nicht mehr ganz so perfektionistisch bin, das kann auch dazu führen, dass der Stress sich reduziert. Oder wenn man zu der Erkenntnis kommt, mit den Einstellungen ist eigentlich auch alles okay, die fördern meinen Stress nicht noch zusätzlich, dann bleibt noch das regenerative Stressmanagement, also dass man versucht, einen Ausgleich zu schaffen zu dem Stress, den man sowieso hat und dann zum Beispiel am Feierabend in eine Therme geht oder andere coole Sachen macht.
Also wieder was für sich.
Genau, also das ist so echt diese Balance zwischen geben und auch wieder nehmen, also Akku aufladen. Dann ein weiterer Bereich sind die sozialen Kontakte. Also es ist ja auch so eine Dynamik bei Depressionen, dass Menschen sich dann eher isolieren und vielleicht immer mehr Verabredungen absagen. Also da wäre auch ein wichtiger Fokus, dass man darauf achtet, dass man enge, vertrauensvolle Beziehungen hat, bei denen man sich auch mal öffnen kann und einfach erzählen kann, was einen beschäftigt. Also dass man dieses soziale Netz hat, was einen dann auch auffängt, wenn man mal in einer Krise ist und vielleicht wirklich Hilfe braucht.
Also Leute, die Anteil nehmen, dass man nicht alleine ist, dass man sein Leid teilen kann. Geteiltes Leid ist halbes Leid, heißt es ja so schön.
Genau, und es kann einerseits im privaten Bereich sein, aber wenn es wirklich Richtung Depression geht, dann ist natürlich wichtig, sich auch professionelle Hilfe zu holen und zum Beispiel eine Psychotherapie zu machen.
Okay, du hast jetzt 4 große Bereiche schon genannt, also einmal Werte, Selbstfürsorge, Stressmanagement und soziale Kontakte.
Ja.
Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, es gibt noch ganz viel weiteres. Also zum Beispiel die soziale Kompetenzen wären auch ein interessantes Feld. Also weil häufig hilft es Menschen, sich bewusst mal mit der eigenen Kommunikationsfähigkeit auseinanderzusetzen und zum Beispiel zu lernen, wie kann ich freundlich, aber bestimmt Nein sagen bei Sachen, die mir zu viel werden? Oder wie kann ich meine eigenen Wünsche äußern, für Bedürfnisse einstehen? Weil all diese Sachen führen dazu, dass man auch langfristig gesund bleibt. Also wenn man diese Sachen nicht beherrscht, kann es dazu führen, dass man zu viele Sachen annimmt und dann einfach mit der Zeit ausbrennt.
Dann landen wir dann in diesem Burnout, was Alina auch schon erzählt hat.
Genau. Es gibt aber dann noch weitere Sachen. Zum Beispiel hängt die Depression auch stark mit anderen körperlichen Faktoren zusammen. Also wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenstörung hat, dann ist es natürlich wichtig, das richtig einstellen zu lassen. Oder wenn man eine andere psychische Erkrankung hat, ist es wichtig, dass man die behandeln lässt, damit nicht immer mehr Folgeerkrankungen daraus entstehen. Oder es gibt auch ein paar Faktoren, die sich auf den Lebensstil beziehen. Also zum Beispiel, dass man sich regelmäßig bewegt oder ausreichend schläft. oder sich so ernährt, dass es auch der Darmflora gut tut, weil es hat ja auch viele Zusammenhänge zwischen Darmflora und Psyche. Also dass man zum Beispiel eigentlich diese Standardernährungsempfehlungen mit kein Weißmehl, wenig Zucker, viel Gemüse und so weiter.
Also mediterrane Kost, das geht so in die Richtung.
Genau. Ja, also das waren jetzt schon mal ein paar Faktoren, auf die man achten kann.
Also an sich gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann.
Ja.
Aber alles, was du leider genannt hast, da muss man selber dran arbeiten. Also es gibt nicht die Wunderpille, die dir Resilienz gibt, sondern man muss an sich arbeiten.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne, weil man es selbst in der Hand hat.
Genau, aber es ist anstrengend.
Das stimmt.
Das muss man dazu sagen. Also Geschenk kriegt man es nicht, da muss die Bereitschaft da sein.
Das stimmt, aber es lohnt sich, weil man sich dann auch besser fühlt.
Auf jeden Fall. Julia, ich weiß, dass in Statistiken die Personen, die eher ein niedriges Einkommen haben oder viel Arbeitsbelastung, eher erkranken. Auch Frauen, hast du ja schon genannt, erkranken eher. Warum glaubst du, ist das so?
Ja, da hast du jetzt verschiedene Themen angesprochen. Also jetzt zum Beispiel zum Thema, warum erkranken mehr Frauen, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Also zum Beispiel, dass Mädchen tendenziell ein bisschen anders erzogen werden, also dass sie sehr gelobt werden für fürsorgliches Verhalten oder für Zurückhaltung, dass ihnen gesagt wird, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Und das kann dazu führen, dass Frauen dann später Probleme damit haben, sich durchzusetzen, Grenzen zu ziehen, also diese Sachen zu machen, wo man eben schon mal auf den Tisch hauen muss oder jetzt im übertragenen Sinn.
Oder sogar diese Selbstfürsorge, die fehlt.
Ja, also dass es gefördert wird, dass man sich immer um andere kümmert und eigentlich gar nicht lernt, dass es auch einen Wert hat und wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern, weil auf die Dauer kommt es allen zugute, wenn man langfristig Kraft hat. Mhm. Oder ein anderer Erklärungsansatz ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass das schwierig ist, weil immer noch in vielen Familien die Rollenverteilung so ist, dass die Frauen halt mehr Care-Arbeit und Haushalt übernehmen. Das heißt, wenn wir nochmal an die Waage denken, ist auf der Seite von den Pflichten sehr viel. Und das kann natürlich zu einer Überlastung führen, wenn man dann Job, Kinder, Haushalt und so weiter alles unter einen Hut bringen muss. Aber es gibt auch den Erklärungsansatz, dass es auch eine große Dunkelziffer bei den Männern gibt, weil die nicht so schnell und nicht so häufig nach professioneller Hilfe suchen und es dann dadurch gar nicht richtig erfasst wird.
Ja, das glaube ich auch, da muss ich dir recht geben. Also ich sehe auch mehr Frauen in der Praxis als Männer, aber wenn dann die Angehörigen dabei sind, dann kommt dann raus, das ist gar nicht nur eine Person, die an der Depression leidet, sondern vielleicht der Partner auch, weil er in den gleichen Umständen lebt. Ja.
Was waren nochmal die anderen Bereiche?
Das Einkommen, das niedrige Einkommen war noch so ein Faktor.
Ja, also es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Einkommen. Also dass es schon so ist, je mehr Einkommen ich habe, desto höher ist meine Lebenszufriedenheit. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass man eine höhere Sicherheit hat, wenn man Rücklagen hat oder dass man sich bestimmte Wünsche erfüllen kann. Und das löst ja auch Freude aus. Und dass man sich einfach mal was Besonderes gönnen kann, wenn man die finanziellen Mittel hat dazu.
Ja, das sind alles spannende Themen. Also ich habe noch so im Ohr meine Großeltern, die sagten, harte Arbeit hat noch niemanden geschadet. Ja, aber in dem Fall muss es auch Freude und Pausenzeiten geben und nicht nur harte Arbeit.
Ja, also ich finde, diesen Spruch könnte man auch hinterfragen, weil es gibt ja genügend Beispiele, wo Menschen, die sich einfach überarbeitet haben, dann in eine Erschöpfungsdepression rutschen. Ich finde, da geht es um so verschiedene Aspekte, zum Beispiel, wie stark kann ich mich mit der Arbeit identifizieren? Also erfüllt mich die Arbeit, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, an Depressionen zu erkranken. Oder wie viele Pflichten habe ich außerhalb der Arbeit? Kann ich mir da trotzdem einen Ausgleich gönnen? Oder geht es dann weiter mit weiteren Verpflichtungen?
Bei diesen ganzen Sachen, die man jetzt beachten muss als Person, um nicht krank zu werden, um keine Depression zu kriegen, was kann ich denn jetzt im Alltag richtig oder falsch machen?
Also ich würde echt auf diese Balance achten, dass man sich immer wieder fragt, wo kann ich heute ein Zeitfenster einbauen, was mir gut tut? Also den Akku aufladen. Und es gibt zum Beispiel auch ein Modell, das heißt die Depressionsspirale. Die erklärt auch nochmal diese Zusammenhänge zwischen Verhalten, Gedanken und Emotionen. Also dass es sich lohnt, sich auch manchmal zu überwinden zu einer Aktivität. Also manchmal hat man zum Beispiel keine Lust auf eine Verabredung mit Freunden, obwohl man sich eigentlich darauf gefreut hat, aber in dem Moment hat man keine Lust. Dann lohnt es sich, in dem Moment sich trotzdem zu überwinden und nicht abzusagen. Weil wenn man dort ist und dann zum Beispiel zusammen einen Ausflug macht, merkt man, ach, das ist ja doch ganz cool. hat eine Rückkopplung zu den Gefühlen und Gedanken, die dann auch positiver werden. Und da hat man auch wieder mehr Kraft für die nächsten Sachen. Also ich finde, man muss nicht erst darauf warten, dass man die Sachen in der Psychotherapie lernt. Das kann man auch vorher schon anwenden, weil in der Psychotherapie ist diese Überwindung viel, viel größer, weil die Kraft dann einfach nicht mehr so stark vorhanden ist, wenn man wirklich schon depressiv ist. Aber dann ist auch die Aufgabe der Patienten, sich bewusst zu überwinden, wieder solche Aktivitäten, die einem gut tun, einzubauen ins Leben, um solche Dynamiken dann wieder auszulösen, die sich positiv auswirken.
Wenn ich es richtig verstanden habe, plädierst du ja gar nicht dafür, dass, also klar, wenn man schon krank ist, dass man sich Hilfe holt und zu einer Psychotherapie kommt, aber dass man gar nicht erst dahin kommt, also dieser präventive Ansatz.
Ja.
Glaubst du, das schaffen die Leute alleine zu lernen oder was bräuchte es für Sachen im System, damit es besser funktioniert?
Also ich finde, das kann man gar nicht alleine schaffen, weil man kann ja nicht die ganze Wissenschaft, die bis jetzt schon erforscht wurde, einfach als Einzelperson sich erarbeiten. Es lohnt sich total, finde ich, Psychoedukation zu machen. Das ist sozusagen die Vermittlung von psychologischen Zusammenhängen, die einem dabei helfen, sich selbst besser zu steuern und zu führen. Also ich finde, als Gesellschaft müssen wir mehr Psychoedukation einfach anbieten, niedrigschwellig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich darüber aufzuklären, weil da einfach noch sehr viele Wissenslücken bestehen. Deswegen haben wir ja auch an der Uni Bamberg so einen Kurs erstellt, der ist kostenlos zum Thema Stressmanagement. Und den gibt es schon seit 2019 und wir kriegen immer noch sehr häufig, also wöchentlich, positive Rückmeldungen, dass es den Leuten sehr viel hilft, diese Zusammenhänge zu verstehen und kennenzulernen. Also herzliche Einladung an alle Interessierten, da auch mal reinzuschauen.
Genau. Ist das online?
Das ist online. Man braucht nur online Internet quasi und ein Gerät und da kann man darauf zugreifen.
Okay.
Das ist die Seite open.vhb.org.
Ja, die stelle ich gleich noch als Text im Nachgang auch zur Verfügung. Also wenn ihr dann in den Textteil geht von dem Podcast, könnt ihr da auch gerne draufklicken.
Genau, und da gibt es alle möglichen Kurse. Unsere heißt Stressmanagement. Mhm.
Julia, jetzt weiß ich auch, bei den deutschen Krankenkassen ist Prävention leider nicht ganz so hoch gehängt, aber was es gibt, gibt es bestimmte Präventionskurse, zum Beispiel progressive Muskelentspannung, jetzt gibt es auch langsam Schlafkurse, die neu dazugekommen sind, aber auch Stressmanagementkurse. Weißt du, wie die Patienten da hinkommen?
Also jede Krankenkasse ist da ein bisschen anders aufgebaut, deswegen würde ich empfehlen, einfach mal bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen oder im Internet auf deren Website zu schauen, was die genau anbieten. Also da gibt es einfach Unterschiede, welche Kurse da angeboten werden, welche Apps unterstützt werden.
Genau, aber da gibt es zunehmend mehr.
Genau. Aber es ist halt sehr individuell, deswegen kann ich keine pauschale Empfehlung geben. Mhm. Aber wenn wir nochmal an das Thema werteorientierte Handlungen denken, dass es sehr gut ist als Prävention, dann kann man sich eigentlich auch allgemein zu Kursen anmelden, die den eigenen Werten entsprechen. Also wenn ich zum Beispiel begeistert bin von Gärtnern, das ist zum Beispiel ein Hobby von mir, dass ich mich anmelde zu einem Kurs, wo man sich dann mit dem Thema beschäftigt, also irgendwas mit Gärtnern lernt. Mhm. Und dann, wenn ich bei diesem Kurs bin, dann fühle ich mich gut, es werden Belohnungshormone ausgelöst und es steigt die Lebenszufriedenheit oder die Lebensfreude.
Also ich backe sehr gerne. Also wenn es mir schlecht geht, sieht meine Familie mich immer in irgendwelchen Rührschüsseln rühren und der Backofen läuft. Aber das sind so Sachen, die jeder für sich selber rausfinden muss, was einem wirklich gut tut, was man vielleicht früher sogar gemacht hat und einem Spaß gemacht hat. Ja.
Ja, und es hat ja auch dann den zusätzlichen positiven Effekt, dass man da meistens Menschen trifft, die sich auch dafür interessieren und dann kann man wieder sein soziales Netz weiter ausbauen.
Mhm. Ja, sehr gute Idee. Also mit Prävention oder Präventionsprogramm stärken wir unsere Resilienz. Das habe ich richtig verstanden.
Ja, ja? Genau.
Hast du vielleicht auch gute Literaturtipps, wie man da mehr Infos zu Resilienz oder Stressmanagement bekommt?
Ja, also ein gutes Buch zum Thema Resilienz ist zum Beispiel Kompass für die Seele von Buzz Cast. Da werden auch aktuelle Studien dazu vermittelt. Aber ein Buch, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann, ist ein Buch, das heißt Das Leben annehmen. Und da geht es gar nicht jetzt so explizit um das Thema Resilienz, aber im übertragenen Sinne schon, weil es geht einfach um eine Lebensführung, die einem gut tut auf verschiedenen Ebenen. Und dahinter steckt ein Therapiekonzept und zwar Acceptance and Commitment Therapie. Und ich bin allgemein total begeistert von dieser Richtung. Da geht es dann auch zum Beispiel um Werteklärung, um darum, dass man sich innerlich vornimmt, auch Aktivitäten dazu auszuführen, aber auch Achtsamkeit, also dass man mit den eigenen Gefühlen und Gedanken bewusst umgeht und sich zum Beispiel auch von hinderlichen Gedanken oder Gefühlen nicht abhalten lässt, quasi diese Aktionen umzusetzen. Also hinter dem Ganzen steht immer die Lebensvision. Also es ist gut, wenn man sich klar wird, was für ein Leben wünsche ich mir, dass man sich das mal ganz klar vorstellt und eine Lebensvision entwickelt. Und davon kann man dann die Werte ableiten und von den Werten dann konkrete Schritte, die man in den Alltag integrieren kann. Genau, und da gibt es das Buch, das heißt Das Leben annehmen von Matthias Wengenroth. Und das kann ich empfehlen. Es ist auch so geschrieben, dass es also auch Laien verstehen.
Schön. Kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich weiß, was ich jetzt abends lesen werde. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir zum Thema Coaching noch ein bisschen besprechen. In Amerika ist Coaching ja sehr anerkannt und beliebt. In Deutschland ist es jetzt immer mehr im Kommen, aber noch nicht so richtig auf dem Schirm. Bei dir, deinen Coachings, lernt man über Stressmanagement, über Resilienz, aber es gibt auch andere Themen. Könntest du noch mal kurz erklären, was denn der Unterschied zwischen so einem Coaching und einer Psychotherapie eigentlich ist?
Ja, also grundsätzlich ist zum Beispiel ein Unterschied, dass es bei der Psychotherapie ja um psychische Erkrankungen geht. Also da ist häufig der größte Wunsch von den Menschen, ich möchte wieder ein ganz normales Leben führen. Und im Coaching geht es ja um Menschen, die psychisch keine Erkrankung haben, die einfach irgendeinen Bereich ihres Lebens erreichen oder optimieren wollen. Also zum Beispiel im beruflichen, dass sie lernen wollen, einen guten Vortrag zu halten, also eher so Optimierungssachen. Dann ein anderer Unterschied ist auch die Kostenübernahme. Psychotherapie zahlt ja die Krankenkasse und Coaching wird vom Arbeitgeber bezahlt oder die Menschen zahlen es selber. Der Begriff ist auch unterschiedlich. Also beim Coaching gibt es keinen geschützten Begriff. Es kann eigentlich jeder Coaching anbieten. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich informiert, welche Hintergründe, welche Weiterbildungen hat ein Coach. Und Psychotherapie, das ist ja, können ja nur Menschen durchführen, die entweder Medizin oder Psychologie studiert haben und dann eine Weiterbildung gemacht haben, die sehr umfangreich ist. Psychotherapie findet auch in Praxen, also in psychotherapeutischen Praxen statt und Coaching ist flexibel, das kann man auch online machen oder wo auch immer.
Ja, genau. Und wie sieht jetzt dein Coaching zu Stressmanagement aus? Wie stellt man sich das vor?
Also bei mir geht es darum, dass die Menschen erstmal rausfinden, was ist ihr Ziel, also was ist die Lebensvision, woraus besteht die? Und ich helfe dann dabei, dieser Lebensvision näher zu kommen. Also sind ja meistens auch viele Hindernisse und Hürden, häufig auch innerlich, also dass man Gedanken hat, die einen abhalten oder Gefühle. Und dann geht es darum, wie man Schritt für Schritt diese Hindernisse überwindet und der Lebensvision näher kommt. Und dadurch wird dann auch die Lebenszufriedenheit und die Lebensfreude wieder höher.
Ja, also auch vielleicht seine Werte wiederzufinden, Ermunterung, genau, wieder soziale Kontakte zu bekommen.
Genau, es kommt total individuell auf die Ziele der Person an, aber auf jeden Fall, dass man in Kontakt kommt wieder mit den eigenen Werten und mit sich selber.
Ja. Klingt einfach, ist es aber in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so.
Ja, aber es gibt halt einfach diesen Bereich, wo Menschen schon gestresst sind und sich nicht mehr so gut fühlen, aber trotzdem noch nicht eine psychische Erkrankung haben. Und da ist es dann wichtig, dass es auch Angebote gibt, im präventiven Bereich an sich zu arbeiten und dann gar nicht erst in die Depression rutschen zu müssen.
Ah, da haben wir heute ja schon richtig viel mit dir gelernt.
Das freut mich.
Vielen Dank, Julia. Was würdest du denn unseren Hörern jetzt noch zum Ende hin auf den Weg mitgeben?
Es lohnt sich auf jeden Fall, rauszufinden, was die eigene Lebensvision ist und sich dann auf den Weg zu machen, ihr näher zu kommen.
Schöne letzte Worte. Julia, wenn jetzt jemand von den Hörern sagte, boah, die war aber richtig sympathisch, mit der will ich mal Kontakt aufnehmen. Wo finden wir dich denn?
Am besten über LinkedIn. Also da kann mich jeder gerne anschreiben. Ich gebe ja Workshops zum Beispiel auch für Unternehmen oder Institutionen, für die Mitarbeiter oder 1:1 Coachings. Und ich habe auch schon einige Online-Kurse erstellt. Also da bin ich auch offen für weitere Projekte oder allgemein einfach Austausch und Vernetzung.
Alles klar. Ich werde dann dein LinkedIn-Profil auch nochmal verlinken jetzt im Text, dass man dich auch findet. Und ich denke, du machst einen hervorragenden Job. Wir sehen uns immer nett, wieder. Und dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, Julia.
Danke dir auch. Tschüss.